Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Archäologie News hier auf diesem Kanal. Und vorweg gleich vielen, vielen Dank, meine Lieben. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt über 500 Abonnenten. Es ging sehr rasant. Danke auch nochmal an André von Geschichtsfenster für den Support. Wir haben sehr viele neue Abonnenten dazu bekommen und sind jetzt schon fast bei 600. Also wirklich ein großes, großes Dankeschön. Und ja, für alle Neuen, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert auch den Kanal, dass wir schnell den nächsten Meilenstein erreicht haben. Und jetzt ganz viel Spaß mit den News. So, im Mai ist einiges passiert und wir fangen gleich mit der für mich interessantesten Nachricht an, was ich ganz, ganz toll finde. Als Frühmittelalter-Archäologe, es wurde das bisher größte Gräberfeld des 4. und 5. Jahrhunderts in Hessen ausgegraben. Also Spätantike, Frühmittelalter. Ganz, ganz spannend, ganz interessant. Und das Ganze liegt bei Rockenberg im Wetteraukreis. Und ja, wir haben, um das mal zusammenzufassen, also hier sind 330 Brandbestattungen und 70 Körperbestattungen. Und damit ist es fünfmal so groß wie der bisher größte, bekannteste Friedhof aus dieser Zeit in Hessen. Und ja, sind wirklich richtig tolle Sachen gefunden worden, die, ja, so schreibt man im Artikel, europaweit teilweise ihresgleichen suchen. Ganz kurz mal dazu gesagt noch zu dem Fundplatz. Also der Limes wurde 260 nach Christus eben aufgegeben. Wir sind hier eigentlich in einem, ja, Gebiet, was eben immer durch den Limes natürlich klar beeinflusst wurde. Und wie die meisten von euch natürlich wissen, diese spätantike Zeit mit dem Abzug des römischen Militärs ist, ja, von germanischer Seite her aus nicht immer ganz schlüssig greifbar. Es gibt viele Forschungslücken. Viele trauen sich vielleicht auch eben nicht so an das Thema ran, weshalb weniger Abschlussarbeiten oder generell Arbeiten zu diesem Zeithorizont erfolgen. Drum ist sowas jetzt natürlich eine richtige Sensation. Gefunden wurde unter anderem eine sehr gut erhaltene Holzkiste mit Bronzebeschlägen und einem Schloss noch. Sehr viele Kindergräber, auch eine Bauchbestattung, wo der Tote eben mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch bestattet wurde. Da kann man allein schon wieder ganz viel drüber spekulieren. Wiedergänger, Verbrecher, alles Mögliche. Auch sehr spannend, ein Bogenschütze, wo noch der Köcher dabei lag, was natürlich auch sowieso generell was sehr Seltenes ist. Und ein Jugendlicher mit römischen Beigaben. Genau, das Ganze wurde eben ausgegraben, jetzt wird jetzt restauriert. Diese Kiste wurde im Block geborgen, wird jetzt in der Restaurierungswerkstatt fein säuberlich untersucht, genauso wie eben die ganzen anderen Sachen. Ich bin sehr gespannt auf die Arbeit, die dazu entstehen wird. Es wird sicherlich, wenn es mehrere Arbeiten sein, die sich damit beschäftigen. Und für die Archäologie in Hessen wirklich sensationell, für ganz Deutschland natürlich auch. Und wie man hier eben auch gelesen hat in dem Artikel, den ich euch noch verlinke, eben auch europaweit. Und ja, schaut euch das Ganze auf jeden Fall an. Es wird mit Sicherheit, wenn das Ganze mal fertig restauriert ist, eine Ausstellung geben und zahlreiche Bücher. Und da halte ich euch dann auch wieder auf dem Laufenden. Weiter geht's mit der Klärung der genetischen Herkunft der ersten Ackerbauern der Welt. Da ist jetzt nämlich eine neue Studie rausgekommen, die ja wirklich 10 Jahre lang gedauert hat. Man hat 10 Jahre lang gebraucht, um passende, gut erhaltene Skelette zu, ja, untersuchen, ausfindig zu machen, um dann da genetische Untersuchungen machen zu können. Und ja, ganz kurz zum Neolithikum, Sesshaftwerdung, Ackerbau. Wie die meisten von euch wissen, ist das Ganze im fruchtbaren Halbmond geschehen, vor circa 11.000 Jahren, sprich 9.000 vor Christus, grob, ne? Und lange Zeit hat man eben gedacht, dass praktisch Jäger und Sammler aus Anatolien eben, ja, sesshaft geworden sind, Ackerbau betrieben haben. Und das Ganze sich dann verbreitet hat und ja, seinen Lauf genommen hat. Jetzt haben eben diese neue Forschung oder diese neue Untersuchung gezeigt, dass das Ganze nicht ganz so war, sondern die ersten Bauern waren tatsächlich eine Mischung aus Jäger und Sammlern aus Europa, Südosteuropa und Jäger und Sammlern aus dem vorderen Orient. Und das Ganze, dieser genetische Mischungsprozess, hat vor 14.000 Jahren stattgefunden. Dann hat es noch mal ein bisschen gedauert und dann eben vor 11.000 Jahren ja, haben wir dann die ersten Bauern. Und ja, das Ganze ist ganz spannend. Ich habe das eben auch noch ein bisschen anders gelernt. Man hat immer gesagt, ne, das war da was Lokales, was dann da, oder lokale Menschen, die das dann da verbreitet haben. Und es war aber eben ein Gen-Input von außen dabei, der wohl ganz entscheidend war da. Und ich finde sowas immer sehr spannend, auch wenn man sich im Kopf behält, ne, 10 Jahre an sowas zu forschen mit dem Ergebnis dann. Vor allem solche genetischen Sachen. Der Artikel liest sich auch nicht ganz so einfach. Sollte sich jeder mal anschauen und sich da selber so ein bisschen ein Bild davon machen. Aber auch immer interessant, so alte oder gängige Forschungsmeinungen so ein bisschen zu hinterfragen und da so ein bisschen nochmal nachzuhaken und ja, dann zu schauen, was dabei rauskommt. Also ich hätte das klar, man hat so im Kopf, dass die Leute sich schon irgendwie ja auch getroffen haben, und dann entweder freiwillig oder unfreiwillig, muss man leider ja auch dazu sagen, da miteinander fortgepflanzt haben. Und ja, dass hier eben noch so ein Input doch von außerhalb mit reingekommen ist, den man halt auch wirklich nachweisen kann, ist schon eine sehr spannende Sache, finde ich. Wenn ihr das auch so seht, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Weiter geht's mit einem auch sehr, sehr, sehr spannenden Thema, was auch nicht ganz einfach ist, bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kann es hier sinnvoll wiedergeben. Ich hatte auch erst kürzlich eine Diskussion darüber und freue mich jetzt, den Artikel gefunden zu haben, der im Mai erschienen ist, und euch das Ganze eben erklären zu können. Und zwar geht es um die schwierige Geburt und die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, die Folgen des aufrechten Ganges sind. Also ganz, ganz grob, bei Menschenaffen ist verläuft die Geburt viel, viel einfacher als bei uns Menschen. Und man muss auch dazu sagen, und das war eben auch die Diskussion vor kurzem, warum Tierbabys eigentlich ja viel selbstständiger sind, viel besser entwickelt, ne? Schwierig, wie man da das dann spricht, als Menschenbabys. Genau, und das sind eben direkte Folgen des aufrechten Ganges. Man hat da 3D-Modelle angefertigt von von dem Beckenverhältnis zum Fötus, und man hat das, glaube ich, eben mit dem Skelett von Lucy gemacht, also Australopithecus afarensis, vor rund 3 Millionen Jahren, genau. Und da hat sich schon gezeigt, dass da die Geburt viel schwieriger war, obwohl da noch ein relativ kleines Gehirn vorhanden war. Wir haben ja heute ein viel, viel größeres Gehirn, was das Ganze nicht unbedingt besser gemacht hat. Das kann man schon mal gleich vorweg sagen. Auf jeden Fall hat es dann die Evolution eben so gelöst, sage ich jetzt mal, dass dieser aufrechte Gang eben ja schuld war, dass das Gehirn bei der Geburt oder im Mutterleib noch relativ unterentwickelt gewesen sein muss oder sein muss, ne? Dann damit es überhaupt funktioniert, ne? Und drum brauchen Menschenkinder am Anfang viel Betreuung, viel Pflege und müssen viel lernen nach der Geburt, bis sie dann voll entwickelt sind. Und das Ganze, was wir heutzutage haben, kann man eben auch schon auf die frühen Menschenformen eben vor rund 3 Millionen Jahren übertragen, denn da muss es ähnlich gewesen sein. Ist das Gehirn eben auch kleiner gewesen, und da kann man jetzt dann auch wieder Theorien spinnen, inwieweit da dann ja die Gruppe die Kinder betreut hat und wie das Ganze abgelaufen ist. Ist natürlich schwierig, aber es ist, gibt einen guten Hinweis eben da drauf. Und es gibt auch noch, die Zahlen werde ich euch jetzt nicht nennen. Wenn es euch interessiert, wirklich lest den Artikel. Da geht es dann auch noch darum, dass eigentlich so bei in der Tierwelt die Gehirngröße des Nachwuchses immer in einem bestimmten Verhältnis zu dem vom ausgewachsenen Gehirn der Elterntiere dann eben ist. Und bei uns Menschen ist das dann eben ein bisschen anders. Und so schließt sich dann eben das Bild. Sehr, sehr spannend, finde ich. Kommt man vielleicht auch nicht unbedingt drauf. Aber dass eben der aufrechte Gang da maßgeblich oder halt wirklich der Grund dafür ist, ist eigentlich dann einleuchtender, wenn man das Ganze mal gelesen hat. Ich hoffe, ihr habt es verständlich für euch erklärt. Sonst lest es euch selber nochmal durch. So, kommen wir zur letzten Nachricht für heute. Mal wieder was ganz Spannendes. Wer hätte es gedacht? Es geht um einen Platz in Südtirol, der entdeckt worden ist, aus der Bronzezeit. Genauer gesagt, durch die Funde kann man das Ganze eingrenzen auf 1150 bis 950 vor Christus. Es handelt sich um einen Bestattungsplatz und es wurde eine neue Bestattungsart dort ausgemacht, die bisher ja in Europa nur an dieser Stelle zu finden ist. Vielleicht woanders noch nicht erkannt, noch nicht ausgegraben, wie auch immer. Man hat hier die Toten auf einem Scheiterhaufen verbrannt und das ist nicht unüblich, ne? Aber man hat den Scheiterhaufen danach sich selbst überlassen oder die Asche, die Knochenreste, den Leichenbrand sich selbst überlassen. Also man würde jetzt davon ausgehen, es gibt verschiedene Bestattungsformen der Vorgeschichte, es gibt natürlich dann auch, es gibt Körpergräber, es gibt vor allem dann da eben in der Urnenfelderzeit haben wir Urnengräber, wo man eben den Leichnam verbrannt hat und dann den Leichenbrand in eine Urne gepackt hat und das Ganze eingegraben hat. Da gab es dann auch wieder die Form, dass man eine Brandgrube gemacht hat, also unten eine Grube ausgehoben hat mit Urne drin, ich glaube auch manchmal ohne Urne, drüber einen Scheiterhaufen, dann ist der Leichnam verbrannt, das Ganze ist eingestürzt in die Grube, dann hat man es zugeschüttet. Aber was man eben nicht hat, ist dieses, wir verbrennen den Leichnam und gehen dann weg und kommen 3 Jahre später wieder, bauen wieder einen Scheiterhaufen auf und verbrennen den nächsten Leichnam. Und man hat hier eben auch eine Schichtabfolge, also es ist nicht aus einem Event oder einem Brandhorizont, sage ich mal, dass da irgendwie das Dorf umgekommen ist und dann hat irgendwie das Nachbardorf gesagt, wir verbrennen jetzt hier alle auf einmal, damit keine Seuche ausbricht oder irgendwie sowas. Man hat 63 Kilo Knochenmaterial geborgen, was man 48 Individuen zuordnen kann. Interessant ist auch, man kann mindestens 48 Becher ausmachen durch Keramikfragmente. Ob das zusammenhängt, kann man wieder drüber spekulieren. Geschlechter kann man leider nicht mehr bestimmen, aber es sind wohl Kinder, Jugendliche und Erwachsene dort bestattet worden. Und ja, man hat noch so ein paar weitere Beigaben wie Glasperlen, Knochen, bearbeitete Knochen. Objekte und eben diese Keramikreste. Und ja, es ist ganz spannend, warum hat man das eben sich selbst überlassen? Dieser Platz war wohl 200 Jahre in Benutzung und ja, vielleicht habt ihr dazu eine Idee. In dem Artikel, den ich euch auch wieder verlinke, natürlich, wird so ein bisschen gesagt, dass das Ganze so. Ja, also ich würde sagen, es ist klar, es ist ein Zeitungsartikel, es ist jetzt nicht aus einem Wissenschaftsformat, wir sind hier in einer normalen Zeitung, sage ich jetzt mal, wird ein bisschen interpretiert, dass das so ein bisschen achtsam, unachtsam und so ein bisschen, ja, ich würde sagen, viel persönliche Meinung so mit rein, dass das so, ich suche die Stelle ganz kurz raus, genau, fast achtlos wirkende Weise, Man weiß es natürlich nicht. Ne? Also die werden sich schon was gedacht haben bei ihrem Bestattungsritus. Und Sowas ist natürlich immer schwierig. Ihr kennt es, interpretieren tut man gerne. Wie es tatsächlich ausgesehen hat, wissen wir nicht. Die Leute haben nichts aufgeschrieben. Wir können es nur erahnen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören im Podcast oder fürs Zuschauen hier auf YouTube. Danke, danke, danke. Wie eingangs erwähnt, wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schreibt mir gerne Kommentare, schaut auf Twitch vorbei und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut und bis bald!